sehe nichts. Dann Vorlesung und Übung, das haben Sie ja jetzt schon erlebt. Wichtig, Sie müssen jede Vorlesung nachbereiten. Und weil das schwierig ist, weil man das nicht weiß, wie man das machen soll, soll ich jetzt das ganze Skript lesen, 25 Seiten. Überlegen Sie, wie viele Stunden Sie dafür brauchen. Also ich würde es Ihnen empfehlen, aber das absolute Minimum ist es, das sogenannte Quiz dazu zu machen. Es gibt zu jeder Vorlesung, und jetzt Freitag wird das erste freigeschaltet, zu der Vorlesung gibt es ein Quiz. Das sind so 10, 11 Fragen, oft minimal 8 nur. Das ist etwas, was zu bearbeiten ist in einer Viertelstunde. Wenn Sie da 80% richtig beantwortet haben, dann ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Okay? Weil dann haben Sie den Kern der Vorlesung wirklich begriffen. Die Fragen habe ich übrigens selbst gemacht. Das ist also das, was da gefragt wird, ist das, was ich meine, dass das Essentielle ist. Das, was man wissen sollte. Und diese Fragen können Sie aber später auch nochmal wiederholen, meinetwegen für die Klausurvorbereitung und so weiter, das ist alles in Ordnung. Aber machen Sie das als Minimum. Und machen Sie das auch kurz nach der Vorlesung. Weil das hilft Ihnen auch schon zu sagen, okay, da sollte ich nochmal nachlesen. Die Übungen sind nicht so vollständig wie diese Quiz. Also decken den Stoff nicht ganz so vollständig ab. Ganz, ganz, ganz deutlich machen Sie das. Falls Sie dann Defizite haben, dass Sie etwas falsch beantwortet haben, das ist genau der Punkt, dann ins Skript zu gehen und dieses eine Kapitel nochmal nachzulesen. Ja. Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn Sie den dicken Wälzer, der im Laufe des Semesters entstehen wird, durchlesen. Ganz im Gegenteil. Aber so hoffe ich, dass eine aktive Nachbereitung stattfinden kann. Und dann ganz, ganz wichtig, diese Hausübungen machen. Das ist das Essentielle. Und noch ein Tipp von mir, fangen Sie jetzt damit an. Also die ersten Aufgabenblätter, weil die sind die einfachsten, da kriegen Sie am leichtesten die meisten Punkte. Okay. Und das sind Punkte, die Sie mit in die Klausur nehmen. Also es ist echtes Guthaben. Also tun Sie das. Und hier merken Sie natürlich dann, was Sie möglicherweise nicht verstanden haben. Und dann kommen Sie aber von ganz allein danach, dass Sie im Skript nachschauen, dass Sie sich die Vorlesung nochmal anschauen. Ihre Aufgabe ist es, Ihre persönliche optimale Vorgehensweise in diesem Konzert zu finden. Und hierzu möchten wir dann Ihnen ein paar Hinweise geben. Zum Beispiel diesen Mini-Lernstil-Test oder Lerntypentest. So, da stellen wir uns jetzt mal eine kleine Geschichte vor. Sie haben sich entschieden, einen DVD-Rekorder zu kaufen. Oder einen Radiowecker oder irgendein anderes elektronisches Gerät. Das haben Sie im Internet bestellt und es ist eines dieser tollen Designteile. Das Problem ist nur, die Bedienung erschließt sich nicht so ohne weiteres intuitiv. Und gerade heute Morgen ist es angekommen. Da steht jetzt so ein wunderbares Paket bei Ihnen und Sie öffnen dieses Paket. Das, was oben Ihnen auffällt, ist, da liegt ein großer roter Zettel drauf. Attention, please read first. Irgendwie 6 Zeilen querformat. Müssen Sie übrigens gar nicht lesen. Denn die Frage ist jetzt, was machen Sie? Wer liest an dieser Stelle, wenn das so passiert? Ja. Zuerst den Zettel. Oder wer ist so gerätegeil, dass er erstmal weiter auspackt? Ja, wer liest den Zettel? Okay, scheint so ungefähr die Hälfte zu sein. Und wer packt weiter aus? Ja. Ja. Okay. So ist die Welt. So 50-50, ja. Gut. Jetzt packen Sie natürlich weiter raus, egal ob Sie den Zettel gelesen haben oder nicht. Sie wollen ja an Ihren Designteil daran. Und dann fällt Ihnen auf, dass da unten, so in der Kiste, lag auch so ein antisemitisch gestaltetes Handbuch. vielleicht von einer Firma mit einem großen A anfangen. Also, das fällt Ihnen auf. Und Sie sehen auch gleich auf dem Deckblatt, da steht erst irgendwas von ersten Schritten. Was machen Sie jetzt? Lesen Sie diese ersten Schritte? Wer liest die ersten Schritte? Okay, das ist schon länger, das Kapitel. Ja, ist okay. Und wer macht weiter? Das ist jetzt schon fast die Mehrheit, ja. Also diese 6 Zeilen haben Sie sich noch zugemutet. Das ganze Kapitel wollen Sie nicht mehr lesen. Verstehe ich auch. So, jetzt geht die Geschichte weiter. Die einen Handbuchleser, die anderen Nichtleser, Ausprobierer. Sie probieren jetzt ihr Gerät aus. Und dann erscheint mit einmal eine Meldung in einem kleinen Display. ERR. Okay. Auf dem Deckblatt des Handbuchs war noch zu sehen, es gibt ein Kapitel Fehlermeldung. Was machen Sie jetzt? Jetzt könnten Sie das Kapitel Fehlermeldungen lesen oder Sie könnten weiter an dem Gerät rumdrücken, so was weiß ich, ein- und ausschalten und so weiter. Also wer liest jetzt Kapitel Fehlermeldung. Okay, das ist jetzt schon ein paar mehr. Und wer drückt weiter herum? Ja, immer noch die Hälfte. Was ich so in etwa erwartet habe. Das ist übrigens für Sie als Softwareentwickler in Zukunft eine wichtige Erfahrung. Wenn Sie kein Handbuch schreiben, ja, dann merkt das jeder und sagt, das ist aber keine gute Software, weil das ist kein Handbuch dabei. Schreiben Sie ein Handbuch sehr aufwendig, dann liest es keiner. Also, ja, so ist nun mal wieder los, aber das ist okay. Okay, jetzt wissen wir so ungefähr, wie wir uns verhalten würden. Die Weiterdrücker jetzt nur. Jetzt erscheint, also die einfach so weitergedrückt haben, auf diesem Display mit einmal nicht nur RRR, sondern RRR-Int. Was machen Sie jetzt? Okay. Okay. Oder zurückschicken? Geht ja auch. Wir haben uns jetzt 5 Minuten damit beschäftigt und alles, was wir so an der Uni machen, hat seinen Sinn. Warum habe ich Ihnen diese blöde Geschichte erzählt? Warum haben Sie so nett mitgemacht? Die Frage ist doch jetzt, was ist richtig? Also was sind die guten Menschen und was sind die schlechten Menschen? Könnte man sich ja fragen. Sind die guten die Handbuchleser oder sind die guten die sofort Ausprobierer? Ich glaube, gut und schlecht in Kategorie passt hier überhaupt nicht. Was Sie daraus lernen sollen, ist, Sie gehören in einer der Kategorien. Also diese Ausprobierer oder die Leute, die es gar nicht anfangen, bevor sie es vollständig verstanden haben. Und beides kann in Ihrem Studium eine Behinderung darstellen. Gerade beim Programmieren, aber auch in der Theorie. Wenn Sie sagen, ich will erst mal verstanden haben, wie ein Interpreter wirklich funktioniert, bevor ich ihn benutze, dann lernen Sie Programmieren nie. Und am Ende haben Sie nie verstanden, wie das eigentlich geht. Schon gar nicht, was ein Interpreter wirklich macht. Das ist so ein bisschen inkrementell, müssen Sie sich da hochziehen. Auch eine Standardfrage. Ich habe eben gerade wieder mit Carsten Hebhoff gesprochen. Er sagte, im Moment kriege ich ja noch keine Frage, aber so in 1,5 Wochen wieder. Zum Beispiel typische Frage, das war ja noch gar nicht in der Vorlesung dran. Und ich muss immer dasselbe antworten. Ja und? Haben Sie ein Handbuch? Gibt es da ein Tutorium? War es vielleicht so gedacht, dass Sie da mal reinschauen sollten? Könnte ja sein. Also, diejenigen, die sagen, ich muss erst alles verstanden haben, bevor ich die Übungsaufgabe mache, Vielleicht ist es ja sinnvoll, genau für die, auch erst einmal zu probieren und zu erkennen, wo sind denn die Schwierigkeiten. Und die anderen, die immer alles gleich ausprobieren wollen, wenn es nicht gleich geht, vielleicht ist es ja doch gut, mal im Skript nachzuschauen. Ja? Ich habe das schließlich geschrieben mit vergleichsweise viel Aufwand, weil so 300 Seiten, die schreiben sich nicht mal gerade so, um ihnen Unterstützung zu geben. Ja? So. Und beides ist richtig und beide Verhaltensweisen sind gut. Nur eins ist noch wichtig. Ich habe ja sehr darauf gedrängt und dränge auch darauf. Wenn Sie in einer Lerngruppe sind und Sie haben genau, also den einen Typ und den anderen Typ, das kann sein, dass das nicht harmoniert. Also dass Sie sich nicht einig werden können. Ja? Dann denken Sie mal daran. Das kann daran liegen, dass Sie einfach anders die Probleme lösen wollen. Und dann ist es ja auch nicht problematisch, wenn man sagt, okay, wir treffen uns in Frieden. Sie sind ja nicht verheiratet, also, okay. An der Stelle mal daran denken. Und wenn Sie in Schwierigkeiten kommen, auch mal daran denken, ob Sie vielleicht sich nicht grundsätzlich ändern können, weil dazu gibt es überhaupt keinen Grund. Dazu gibt es wirklich keinen Grund. Sie sind alle gleich gut. Okay? Aber ob Sie mal in Ihren Detailverhaltensweisen mal von der anderen Seite ein bisschen was annehmen. Das könnte Ihnen helfen. Könnte eine Krise vermeiden. Gut. Und jetzt noch ein bisschen Theorie. Nämlich das Studium als Projekt. Ich mache das deshalb so gerne, weil Sie das jetzt gar nicht lesen müssen, weil ich persönlich sehr, sehr viel Erfahrung habe mit Projekten. Weiß ich nicht, wie viele Projekte ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, 50 bestimmt. Das Kleinste war ganz klein, 100 Euro war gar kein Geld dafür. Das Größte war ziemlich groß, 45 Millionen D-Mark damals. 200 Leute, die da gearbeitet haben. Da kriegt man so eine bestimmte Denkweise. Und gerade IT-Projektmanagement, da gibt es jetzt schon eine Veranstaltung für Sie später mal im Laufe des Bachelorstudiums. Aber da wird es noch mehr geben. Jetzt wird es jetzt gerade entwickeln und das wird es mir geben. Weil gerade für Informatikerinnen und Informatiker immer mehr Aufgaben werden später als Projekte durchgeführt. Und Projekte haben gewisse Strukturen und die sollte man kennen. Und in Projekten entstehen auch bestimmte Konflikte, zum Beispiel mit der Linienorganisation, also Abteilungen, Gruppen und so weiter. Und auch das sollte man, wenn man professionell ist, erkennen, weil dann hat man Ansatzpunkte für Lösungen. Und Sie werden irgendwann mal eine Managerin, eine Manager von Projekten sein. Garantiert, jeder von Ihnen. Und da ein bisschen Handwerkszeug zu haben, was kann passieren, was kann ich wie falsch machen, wo kann ich etwas noch retten, das ist nämlich die Aufgabe des Managers. Das ist das Wichtige. Jetzt, Ihr Studium ist ein Projekt. Das Dumme ist, dass Sie diesen ganzen theoretischen und Methodenabgaben überhaupt nicht zur Hand haben. Oder ist einer von Ihnen Projektmanager? Nehme ich an, nicht. Ja. So. Und deshalb sollten Sie ein paar Kernpunkte wissen und um die wichtigsten dieser Kernpunkte darum kümmern werden. Der erste Punkt ist, wenn Sie ein Projekt machen, dann müssen Sie sich immer fragen, welche Anforderungen habe ich denn? Welche Anforderungen werden denn an mich gestellt? Also an mich als Projekt oder mich als Projektmanagerin. Und eine ganz wichtige Sache ist, und das ist für Sie auch eine wichtige Sache, die Sie vielleicht übersehen im Moment, ist, dass Sie Ihre Stakeholder managen. Sprechen wir gleich darüber. Und zwar, dass Sie sie bedienen. Später sind das wahrscheinlich Kunden, aber nicht nur Kunden. Aber schauen Sie sie nur an. Und was ganz charakterisierend ist, Sie haben im Projektmanagement immer einen Ausgleich herzustellen zwischen Inhalt und Umfang auf der einen Seite und der Qualität zwischen Terminen und dem Budget. Wir haben immer zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Das ist normal. Zwischen den Ressourcen. Auch Sie können nicht mehr als 24 Stunden am Tag arbeiten. Ihre Zeitressource ist sehr beschränkt. Und auch zwischen den Risiken. Das heißt, zwischen diesen Punkten müssen Sie einen Ausgleich herstellen. Und zwar einen Ausgleich, der Sie persönlich zufriedenstellt. Wir wollen natürlich nicht so gestresste, blasse Informatiker haben, die hier irgendwie wie Zombies durch die Gänge turnen, sondern wir wollen liebenswerte Menschen. Und die haben wir ja jetzt noch. Aber das kriegen wir schon geändert. Haben. Auch im Laufe der Zeit. Und Sie sollen damit zufrieden sein. Das heißt, dieser Ausgleich ist nicht nur in Ihrem Studium da, der wird Sie, wenn Sie nachher Projekte durchführen, immer belasten. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Aufgabe des Projektmanagers oder der Projektmanagerin. Genau diesen Ausgleich zu finden. Und das wollen wir uns exemplarisch ein bisschen anschauen. Wie gesagt, es geht um Ihr eigenes Studium. Es geht um Ihre Investition an Zeit, Lebenszeit, an Geld und so weiter. Die Anforderungen sind ziemlich einfach. Das könnte ich Ihnen so aufschreiben. Jetzt am Anfang werden Sie 3 Semester lang mit Mathematik belästigt, 4 Semester lang mit der Theorie belästigt, ein bisschen Hardware, ziemlich viel Programmieren, 14. Das Schöne ist, in Frankfurt ist, dass Sie eine Riesenauswahl an Vertiefungsmöglichkeiten haben. Also ich glaube, da haben Sie so viel auf jeden Fall, wie Sie an keiner anderen Hochschule hier in Hessen finden, das auf jeden Fall nicht. Sie haben die Möglichkeit, ein Anwendungsfach zu machen. Da gibt es ganz prickelnde Sachen hier. Gibt es auch viel mehr Möglichkeiten, als geregelt sind. Darüber sprechen wir dann am Ende mal, weil da sollten Sie sich am Anfang des 2. Semesters dann darauf vorbereiten. Und schließlich die Bachelorarbeit. Naja, das sind die Anforderungen, die man so aufschreiben kann. Und hilft es Ihnen wirklich weiter? Naja, Sie sind jetzt ganz am Anfang. Erste Woche, da lässt man Sie noch vergleichsweise im Moodle, da gibt es noch keine Übungstermine, keine Abgaben. So ein bisschen im Moodle anmelden, macht ja noch Spaß. Okay. Noch eins. Wer von Ihnen hat denn mal überlegt, auch an einer Fachhochschule zu studieren? Haben Sie überlegt. Und Sie sind hergekommen. Sehr gut. Also nicht zur Befriedigung meines Egos. Ich glaube, Sie sind wirklich richtig hier. Es ist vielleicht ein bisschen schwerer. Die Mathematik ist ein bisschen anders hier als an Fachhochschulen. Aber machbar. Sie müssen sich darauf einlassen. Die Theorie ist oft das, was an Fachhochschulen gänzlich oder sehr unterbelichtet ist. Das, was die Nicole Ihnen gestern und heute Morgen beigebogen hat. Und da kommt ja noch einiges dazu. Okay. Das ist deutlich mehr als ein Fachhochschul. Was haben Sie dafür? Programmieren lernen Sie hier wie dort. Da vielleicht 1 oder 2 Sprachen mehr. Können Sie hier aber in der Vertiefung wählen. Wenn Sie das machen wollen, haben Sie die Möglichkeit. Sie haben hier ein Vertiefungsangebot und ein Wahlfachangebot, was Sie an keiner Fachhochschule finden. Das ist einfach so. Ja. Weil zum Beispiel Anwendungsfach Medizin ist für einige unheimlich, ja, finde ich auch gut, geht aber nur hier. Gibt es überhaupt ganz wenige Stellen in Deutschland, wo man das machen kann. Heidelberg. Ja. Und ich sage Ihnen, und ich verrate ein Geheimnis, können Sie ja nicht wissen, für Sie ist es ein Geheimnis. Aber ich habe zuerst auch an einer Fachhochschule studiert, habe abgeschlossen, bin dann an die Uni gegangen. Und mir hat man es damals richtig schwer gemacht. Also so schwer macht man es Ihnen nicht mehr beim Wechsel. Aber im Grunde genommen habe ich diesen Entschluss bereut. Deshalb kann ich auch nur jedem empfehlen, versuche es. Und es gibt auch einen ganz kleinen praktischen Hinweis, warum man es auf jeden Fall versuchen sollte. Alles, was Sie hier gemacht haben, wenn Sie später wechseln, wird Ihnen an der Fachhochschule anerkannt. Aber umgekehrt wollen wir sehen. Also nicht, weil wir esoterischer sind oder weil wir abgehoben sind oder in unserem Elfenbeinturm rumschweben, sondern weil einfach andere Inhalte vermittelt werden. Ja. Und deshalb ist es wichtig. Aber, tun Sie sich selbst den Gefallen, warten Sie nicht, bis Sie endgültig durchgefallen sind. Warum? Warum ist das? Wäre das für Sie eine Katastrophe? Also irgendwo viermal die Prüfung machen mit den Wiederholungs- und Freiversuchen und so weiter oder dreimal, je nachdem, wo Sie sind. Warum ist das eine Katastrophe? Und das muss man Ihnen ganz deutlich sagen. Das ist deshalb eine Katastrophe, weil Sie weder an einer deutschen Fachhochschule noch an einer anderen deutschen Universität jemals wieder Informatik studieren können. Okay? Wenn Sie endgültig durchgefallen sind. Spätestens dann, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Ja? Brauchen Sie eine gute Beratung. Und da muss man Ihre Möglichkeiten wirklich analysieren und individuell. Und diese Angebote haben Sie hier. Ich glaube, es gibt keinen Kollegen, der Sie zurückweisen würde. Weil jeder wird Ihnen weiterhelfen. Aber Sie müssen agieren. Mein Großvater sagte dazu immer, einem sprechenden Mund kann man helfen. Wenn Sie Ihr Maul halten, ist es Ihr Problem. Das ist diese Art von Selbstverantwortung. Aber nicht zu früh entscheiden, nicht jetzt Weihnachten sagen, schaffe ich doch nie, weil das ist gerade Quatsch. Da war eine Frage.
Mathe von der FH wird nicht anerkannt?
Wahrscheinlich.
Auch nicht Mathe 1.
Also auch vielleicht Mathe 1, also das guckt sich dann jemand an. Also. Aber typischerweise, also meistens fehlt dann etwas im Bereich Numerik, nicht zwingend was, kann ich nicht sagen, kommt auf die FH an. Numerik fehlt oft was. Diskrete Mathematik fehlt sehr oft was, Stochastik fehlt auch sehr oft was. Also das muss man im Einzelnen anschauen, das schauen sich die Leute auch an, im Umfang, und dann wird es gegebenenfalls anerkannt oder auch nicht. Wir machen das hier noch vergleichsweise großzügig. Ja. An anderen Universitäten, zum Beispiel in Darmstadt, die sind da viel rigider. Ja. Das sind immer Einzelfallprüfungen und da muss man sich auch wirklich den Einzelfall anschauen. Gut. Das ist jetzt Ihr Programm. Was ist da? Das kennen Sie ja alle schon, was da steht. Nichts Neues. Nur ich weiß nicht, ob Sie sich das hier mal ausblenden können. Ihre Aufgabe ist es, 30 Credit Points zu sammeln. Okay? Im ersten Semester. Ein Credit Point ist ja ein Maß für den sogenannten Workload. Also die Zeit, die Sie brauchen, um das zu schaffen. Und ein Credit Point sind wieder 30 Stunden Arbeit. So ist es definiert. Also sind es 99 Stunden Workload pro Semester. So, das sollen Sie jetzt in weniger als 4 Monaten schaffen. Also bis in die Semesterferien. Okay. Wenn Sie jetzt 900 durch 4 teilen, haben Sie 225, oder wenn Sie das durch 15 Wochen teilen, was genau hier ist, dann haben Sie mal gerade eine 60-Stunden-Woche. Kein Problem, mache ich locker. 6 Tage eine Freundin abschaffen, das ist Punkt 1. 6 Tage die Woche arbeiten. Und jeweils 10 Stunden. Kein Problem. So. Ohne Fahrzeiten, hier hin und wieder zurück. Das heißt, Sie sind mindestens 12 Stunden am Tag weg. Also überlegen Sie sich das. Das ist nicht realistisch. Ja? Meinen die Kerle denn, also wir jetzt, wenn Sie das reflektieren, dass wir überhaupt keinen Spaß mehr haben dürfen? Wollen die uns quälen? Nein, an ausdrücklich nein, wir wollen sie nicht quälen. Trotz alledem sind wir an dieser Arithmetik gebunden europaweit. Die ist zwar schwachsinnig, wir haben es letztes Mal auch bei der Akkreditierung versucht, also unser Argument war, das ist nicht realistisch, weil am Anfang, und woher kommt das, das können wir auch jetzt noch fragen, weil das nämlich auf 6 Monate gerechnet ist, ja, nicht auf 4 Monate, sondern die Semesterferien sind ja keine Ferien, sondern ist die sogenannte vorlesungsfreie Zeit. Da wird aber davon ausgegangen, dass Sie da selber arbeiten. Ja, so. Und wenn Sie das jetzt durch 6 teilen oder durch 26 Wochen, also 900 durch 26 Wochen, ist ein prima Job. Da haben Sie auch noch gesagt, okay, da kann man dann noch abziehen, 4 Wochen Ferien, das ist das, was Ihnen von der Europäischen Kommission aus zusteht. Ja, dann ist alles in Ordnung. Und Nummer 1, das gilt übrigens für den durchschnittlichen Studenten und nicht für jedes Individuum. Also Sie können nicht herkommen und klagen und sagen, ich muss aber 70 Stunden die Woche arbeiten. Ja, prima, dann müssen Sie eben 70 Wochen arbeiten. Sagt Ihnen auch wieder. Also das geht nicht. Aber wir wollen Ihnen trotzdem den Spaß erlauben. Natürlich. Wir wissen auch, wir haben einen festen Takt. Also die erste Klausur ist dann, das erste Angebot ist Programmieren. Und wir lassen auch bestimmte Teile der Veranstaltung gleich raus. Die werden nicht in der Prüfung kommen. Es muss für Sie machbar sein. Ja, also wir machen das schon. Aber auch daran sieht man, ein durchaus essentieller Punkt ist, Ihre Zeit zu planen. Ja? Das klingt blöd. Und die Frage ist, ist das mehr als ein Stundenplan? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ein anderer Tipp, den ich Ihnen wirklich anempfehlen würde, ist, Ihren Stakeholder zu managen. Das heißt, es klingt ja jetzt blöd. Ich meine, ich selber habe auch 3 Söhne. Ich studiere noch alle, der eine ist quasi fertig. Okay. Aber wenn Ihre Eltern Ihr Studium finanzieren, dann erzählen Sie denen noch mal was aus Ihrem Studium. Also ich kenne ja selber die Antwort, naja, wie war's? Ja, okay. Ist für so einen Stakeholder so ein bisschen blöd. Also wenn, dann erzählen Sie denen eher so Story, ja, 60 Stunden die Woche arbeiten und so. Das, ja. Bemühen Sie sich ein bisschen darum. Genauso Waffenkampf, da gibt es jetzt keine allgemeinen Empfehlungen, Stipendienwerke. Da müssen Sie aber zeigen, dass Sie Fortschritte gemacht haben. Also gerade für die, die so gefördert werden, für die ist Zeitmanagement dann wirklich ganz, ganz wichtig. Ihre Freunde oder Freundinnen, habe ich ja gesagt, abschaffen, das ist klar. Haben Sie jetzt keine Zeit? Nein, managen Sie, Sie oder ihn. Naja, wird sich vielleicht wehren, Sie wird sich vielleicht wehren am Anfang, aber das geht schon. Ihre Freunde genauso, im Sportverein. Und wir kommen darauf zu sprechen, auf Ihren individuellen Wochenplan. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sollen natürlich nichts aufgeben. Sie sollen nur das im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einordnen. Ihre Kommilitonen, Ihre Professoren. Das Wichtige ist, mit diesen Leuten mal reden und positiv über diese Geschichten reden. Aber eben auch, gerade zum Beispiel mit den Professoren, mal Probleme ansprechen. Wenn 2 erwachsene Menschen aufeinander zukommen, dann können die ja nicht immer exakt gleich derselbe Meinung sein. Ja, und da geht es um Austausch. Und wir sind eine Universität und da gilt Universitas, das heißt die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Ich sage es Ihnen noch einmal. Das ist wirklich wichtig. Ich betrachte Sie nicht als die Dummen, die hier mal gerade herkommen, um ein bisschen was zu lernen. Ich möchte das mit Ihnen teilen. Das ist ein ehrliches Angebot. Und ich hoffe, dass die eine oder der andere darauf zurückkommt. Also Stakeholder Management. So, und jetzt Terminplan. Das klingt entsetzlich langweilig. Aber dazu machen wir da jetzt noch mal wieder so ein kleines Spielchen. Ich meine, unsere Erfahrung ist die, wir planen fast immer zu optimistisch. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich bin uralter Projektmanager. Und die Standardfrage eines Managers ist dann an die Programmierer, wie lange brauchst du dafür? Okay. Mein Problem ist, dass ich dann irgendwie die Zeit multipliziere mit dem Stundensatz und dann muss ich am Ende ja einen Preis festlegen. Der Programmierer ist da variabel dann nachher. Aber ich nicht, weil das ist fast immer dann ein Festpreis. Also ganz selten, dass man mal Preise vereinbaren kann auf Aufwandsbasis. Sondern von einem Manager wird erwartet, dass er sagt, okay, das ist das Problem, das kostet Vertragsbestimmung. So. Was war meine Erfahrung? Wenn mir ein Programmierer sagte, er braucht so und so lange dafür, was schreibe ich dann in das Angebot? Ja? Richtig. Aber Sie werden jetzt sagen, der spinnt doch. Sondern ich habe mal Pi immer die Anzahl der Stunden genommen. Jetzt fragen Sie, warum mal Pi? Ja, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, wenn auch mal 3 sagen können. Das sind natürlich alle Schätzungen. Aber es ist ganz charakteristisch, dass Sie, wenn Sie drinstecken in dem Stoff, so etwas zu optimistisch beurteilen. Und zwar immer den Best Case. Da gibt es natürlich auch jetzt noch Methoden und so weiter. Die können wir uns im Projektmanagement, dann können wir uns mal anschauen. Ja? Also wie man das macht, Best Case, Worst Case und so weiter. Aber wenn Sie die Leute nur direkt fragen, kriegen Sie immer den Best Case, immer. Und so wird es Ihnen auch geben. Das heißt, wenn Sie Ihre Woche planen, denken Sie daran, dass Sie voraussichtlich immer den Best Case annehmen. Und so ist die Welt nicht. Also, damit es vernünftig läuft, machen Sie erstmal eine Liste der Dinge, die zu erledigen sind. Also jetzt die ganzen Übungen machen, aber eben auch da in den Sportverein gehen. Ja, das, was Sie nicht ablegen wollen und auch nicht ablegen sollen, da zum Training, da zum Spiel und so weiter. Alles, was Sie in der Woche regelmäßig machen wollen, das üben Sie wirklich noch. Also das wird im ersten Mentoring durchgegangen. Ich wähle das jetzt nur mal theoretisch da vor. Und dann planen Sie das wirklich ein. Überlegen Sie sich auch, wenn ich für PRG und EPR 11 Credit Points kriege, wie viele Stunden das werden. So mal als Richtwert. Wir haben uns auch ein bisschen danach gerichtet, was können wir Ihnen zumuten. Es ist immer weniger als das, was wir könnten nach dieser blöden Rechnung. Aber es ist für Sie auf jeden Fall zu viel. Aber ein Tipp, es ist durchaus in Ordnung. Zum Beispiel Mathe, da wird die zweite Klausur wird am Ende der Semesterferien geschrieben. Ja? Wenn Sie sagen, okay, ich habe im Frühjahr eh nichts Besseres vor, will nicht in Urlaub fahren, dann legen Sie vielleicht die Vorbereitung für die Mathe-Klausur in die Semesterferien. Diese Freiheiten haben Sie ja. Nur Sie müssen sie verantwortlich nutzen. So. Und planen Sie dann auch in diesem Raum überhaupt, und das wird ein bisschen systematischer natürlich im Mentoring gemacht, Ihre Zeit, die Sie haben. Und dann probieren Sie dann, also die Sie für die voraussichtlich für das Lösen der Aufgaben brauchen. Also planen Sie das einfach. Und Sie werden sehen, ruckzuck ist der Kalender zu. Was auch dazu gehört, sind die Fahrzeiten her und zurück. Ja. Das verbrauchen Sie schließlich täglich oder häufig. Okay. Über alles das, an was man da denken sollte, das sprechen wir noch nicht. Und dann ist es wichtig, das ist alles nur ein Plan. Dass Sie dann mal am Ende der Woche, und gönnen Sie sich diese 10 Minuten, reflektieren und sagen, wo hat der Plan geklappt und wo hat er nicht geklappt. Ja? Übrigens gibt Ihnen dieser Plan auch einen wichtigen Hinweis. Meinetwegen, Sie hängen an einer Aufgabe, haben 80% oder 85% des Übungsblattes erledigt. Soll ich da jetzt noch um die letzten 15% kämpfen? Oder stelle ich das als gute Frage in der nächsten Übung und gebe das nicht mit ab? Wenn Sie immer den letzten Prozentsatz noch selber machen wollen, werden Sie es nicht schaffen. Garantiere ich Ihnen. Also machen Sie es vielleicht gleich intelligent. Schreiben Sie auf, wo Sie vorher länger gebraucht haben und so weiter. Aber nur einmal die Woche. Das wissen Sie schon, Doktor. Und geben Sie sich bewusst Belohnung. Was heißt das? Also Untersuchung, ich glaube, das steht auch in der nächsten Frage. Also Belohnung ist freie Zeit, Kinobesuch, Zeit mit der Freundin im Disco, was weiß ich. Okay, ich sag's jetzt hier. Rolf Schulmeister hat eine große Untersuchung gemacht unter Bachelorstudenten. Und das Ergebnis ist, also er hat dann verglichen, welchen Eindruck die Studierenden haben, wie groß ihr Workload ist, also ihre zeitliche Belastung, und hat dann aber auch mit einer Kontrollgruppe dann, also die einen hat er quasi am Ende befragt, einmal pro Woche befragt und die anderen hat er täglich befragt. Und das Ergebnis ist, subjektiv hat man immer mehr gemacht, wenn man größere Zeiträume einbetrachtet, als das, was man wirklich täglich notieren würde. So. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe und er hat sich überlegt, woran liegt das? Das liegt schlicht und einfach daran, dass Sie nicht bewusst sagen, jetzt mache ich mal aus vom Studium. Jetzt belohne ich mich. Jetzt gehe ich aus, gehe in die Kneipe. Oder? Dass Sie das nicht bewusst machen und dass Sie damit eigentlich Ihre Freizeit gar nicht als Freizeit erleben. Zum Beispiel die Zeit auch, die Sie hier mittags irgendwo im Café verbraten. Ja? Oder wenn Sie Lücken haben im Stundenplan, dass Sie es bewusst einplanen. Oder sagen, nein, diese 2 Stunden, die nehme ich mir frei. Ja? Nur Sie müssen es bewusst machen. Und wenn es Ihnen im Kopf klar ist, dass Sie sich damit belohnt oder bestraft haben, was auch immer, beides ist noch, Sie können mit sich selbst machen, was Sie wollen. Ne? Nur machen Sie sich bewusst. Dann haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie riesig viel verbraten haben. Und dieses Gefühl, ich habe ja gar keine Zeit mehr, ich garantiere es Ihnen, das wird bei Ihnen entstehen. Ja? Weil niemand, ich meine, ich prügel jetzt hier als Altvater dieser Dinge auf Sie ein. Aber glauben Sie mir, es ist wirklich gut gemeint. Kleine Brocken, haben Sie ja schon gemacht, Sie kriegen einzelne Übungsblätter. Wir könnten Ihnen ja auch sagen, das sind die Aufgaben. Ja? Und jetzt am Ende des Semesters liefern Sie die ab, bitte. Und dann korrigieren wir das durch. Wir haben es ja in kleinen Brocken gemacht, damit es für Sie handhabbar ist, die Woche. Aber wir erwarten natürlich auch, dass Sie es tun. Okay, und dieses Runterbrechen in kleinen Bröckchen ist eben wichtig. Und die Checklisten, also Ihre Punktestände und so, werden automatisch in Moodle nachgeführt. Sie können also immer nachgucken, wie viele Punkte habe ich da, das erklären Sie diese Woche. Entschuldigung. Okay. Wenn Sie jetzt mit einem Fach Schwierigkeiten haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, in der Zeitplanung dieses Fach in den Worten zu legen. Weil es gibt so etwas, wenn Sie es morgens machen, werden Sie den Tag über mit diesem Problem noch schwanger gehen, ob Sie wollen oder nicht, wenn Sie es nicht gelöst haben. Und ich kann auch mal, also wenn mir was nicht einfällt, dann mache ich immer folgende Technik. Sage also so. Also ich konzentriere mich ein bisschen und sage dann meinem Gehirn, sag mir Bescheid. Also wenn mir was nicht einfällt. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, das funktioniert. Also in dem Moment weiß ich es dann nicht sofort. Aber irgendwann im Laufe des Tages, das ist es. Das geht vielleicht auch ohne diesen Auftrag, das kann sein. Aber was das wirklich zeigt, ist, Sie arbeiten weiter, Sie können gar nicht anders. Okay, darum solche Aufgaben nach vorne legen. Ist ein Tipp, Sie dürfen natürlich alles ignorieren, weil verantwortlich für sich sind Sie ganz allein. Beachten Sie auch Ihren persönlichen Pyramus. Das kann also sein, dass der eben, und das mache ich jetzt nicht theoretisch, dass der erst mittags anfängt. Ja? Das ist auch in Ordnung. Solche Menschen gibt es. Wenn Sie Übungsaufgaben machen und Sie sich selber angefallen, schalten Sie nach Möglichkeit Ihr Handy ab. Ja? Schalten Sie Skype aus. Schalten Sie Facebook aus. Ja, genau, Sie wissen schon. Ja. Weil das bringt Sie immer nur von dem Pfad der Tugend ab. Sie dürfen es ja machen. Überhaupt kein Problem. Aber nicht in dem Moment, wo Sie versuchen, eine Theorieaufgabe zu lösen. Sie werden es auch in Ihrer Lerngruppe sehen, wenn Sie zusammensitzen, zu dritt oder zu viert und einer hat ein Handy oder kommt Anrufe rein. Und es ist einfach, es macht das Arbeiten kaputt. Und wenn Sie das Arbeiten konzentrieren wollen und viel Freizeit haben wollen, dann tun Sie sich den Gefallen. Es klingt natürlich banal, ich weiß es ja auch nicht. Aber ist nun mal so. So, Aufgaben bündeln. Einkaufen kann man auch auf dem Rückweg machen, alles sowas. Und was dann wichtig ist, was Sie in der Übung machen, ist Netto-Lernzeit bestimmen. Also Sie müssen sich darüber klar werden, wie viel Zeit bei allen Fahren, bei allen Versorgen, vielleicht müssen Sie auch arbeiten, die eine oder der andere muss vielleicht arbeiten, das müssen Sie in Ihrem Plan eintragen. Und es muss Ihnen wirklich klar sein, wie viel Zeit habe ich denn pro Woche? Und wie verteile ich das auf die Fächer? Ist ja so einfach, oder? Das ist ja nur, das kann ja ein Viertklässler. Aber es macht normalerweise keiner von Ihnen. Und es hilft. Es hilft auch, Sie in der Zufriedenheit dann zu bestätigen. Okay. Wochenweise planen wir alles. Eigentlich alles Quatsch, darum gehe ich da jetzt nochmal weg. Okay. Und planen Sie auch Unvorhergesehenes ein. Wie kann man das einplanen? Einfach Zeit. Und wenn das Unvorhergesehene nicht eintritt, mal befragen. Dann belohnen Sie sich. Sie werden richtig noch, wenn Sie sich einmal bewusst belohnen, sagen, heute oder morgen und nicht erst nach der Klausur, machen Sie es auch in der Woche. Ja. Da mache ich jetzt kein Studium, ich mache es echt nicht. Und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Dann ist das super. Aber Sie müssen es sich sagen. Gut, Pausen machen, bla bla. Da steht das noch mit mehr der Zeit als Studium. Frau Schulmeister. Ja. Der subjektive Workload wird von Ihnen auch höher empfunden, wenn man über längere Perioden abfragt, als der objektiv zu bestätigen wird. Gut. Auch Pausen machen, das gehört dazu. Okay. Wir wollen Sie nicht quälen. Wenn man über all das spricht, da gibt es ja auch was, was ich. Da haben ja tausend Leute drüber geredet und ich geschrieben. Wir wollen eine Balance. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen im Studium. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen hier an der Universität. Und trotzdem wird diese Krise eintreten, das wissen wir ganz genau. Skype, Handy, Facebook ausschalten. Lernzeit ist ungestörte Zeit. Ja. Gut. Jetzt habe ich Sie genug beredet. Ich weiß, dass es ein bisschen von oben herab. Und dass es auch so klingt. So ein bisschen väterlich. So. Und der muss das ja sagen. Das ist ja so. Also. Aber glauben Sie mir, das alles stammt allein aus praktischer Erfahrung. Und was ich wirklich möchte, ist, dass wir schöne mindestens, nein, genau, 3 Jahre in Ihrem Bachelorstudium miteinander verbringen. Und Sie sollen Spaß haben und ich auch schon dafür, dass Sie Spaß haben. In diesem Sinne, jetzt noch eins bitte. Kommen Sie auch morgen nach Afrika. Ich weiß, dass es ungünstig ist, aber dafür haben Sie nachher im Laufe des Jahres, im Laufe des Semesters mehr Zeit, um Ihre Übungsaufgaben zu machen. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen wirklich noch einen schönen Tag. Belohnen Sie sich heute Abend, Sie haben schon viel gepasst. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao.